Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge, denn heute ist mein Bruder Moritz Kelkel zu Gast, der einen Bachelor in Gesundheitsmanagement hat, der 5 Jahre Trainer im Nachwuchsleistungszentrum in Elversberg war, jetzt dort als Reha-Trainer tätig ist, aktuell auch in der Ausbildung zum Physiotherapeuten und sich grundsätzlich sehr für die körperlichen Zusammenhänge interessiert und da auch weitere Fortbildung gemacht hat im Bereich neurozentrierten Training, funktionellem Training und auch im therapeutischen Behandeln. Also ein wahrer Experte und ich bin sehr gespannt, heute mal von deiner Expertise zu kosten. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, endlich mal in deinem Podcast.
Ja, sehr schön. Fang doch gerne mal an mit dem, was dich fasziniert. Also warum diese Geschichte, all diese Weiterbildungen? Was interessiert dich am Körper, am Menschen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also wie viele habe ich auch einfach angefangen zu pumpen irgendwann. Also, ich habe einfach immer Sport gemacht, Fußball gespielt. Irgendwann habe ich gedacht, okay, ich fange jetzt an zu trainieren. Da war das alles noch relativ einfach. Das war einfach nur, okay, ich muss jetzt den Muskel so trainieren, gucke mir irgendwelche YouTube-Videos an und so. Verstehe so ein bisschen die Anatomie vielleicht. Und dann ist das irgendwie nach und nach immer mehr eskaliert, wo ich dann gemerkt habe, oh, das ist ja gar nicht alles. Und mich fasziniert einfach so diese Komplexität, die der Körper einfach hat. Also es ist einfach so unfassbar vielschichtig. Ich glaube, niemand ist an dem Punkt, wo er sagen kann, ich habe zu 100% verstanden, was hier in uns los ist. Und genau das finde ich einfach so spannend, weil das ist einfach ein lebenslanges Lernen. Man versteht immer mehr, vermeintlich. Und in 10 Jahren denke ich nochmal, okay, was ich jetzt gerade gelernt habe, war vielleicht dann doch nicht so nah. Oder man lernt immer nochmal was dazu. Also das ist einfach extrem spannend.
Wenn du sagst, du hast erst gepumpt und dann wurde es super komplex, also was dann passiert, bist du explodiert mit dem Muskel?
Nein, das leider nicht.
Was war das für ein Punkt, wo du gemerkt hast, oh, hier brauche ich andere Infos?
Das wäre sehr schön, wenn es wegen den Muskeln wäre. ja, das hat eigentlich angefangen, als ich dann angefangen habe halt zu studieren, diesen Studiengang, wobei es weniger an dem Studiengang lag, sondern mehr halt an dem Arbeitsplatz, wo ich hatte. Das war ja ein duales Studium. Und dann habe ich halt angefangen, in einem echt coolen kleinen Unternehmen, was ich gerade aufgebaut habe, zu arbeiten. Und da auch wirklich dann mal mit Leuten zu arbeiten, mit verschiedenen Problemen von den Leuten zu arbeiten, erste Erfahrungen zu sammeln, was funktioniert nicht. Auch dann halt ein ganz cooles Team um mich herum gehabt, die schon vielleicht ein paar Schritte weiter waren als ich zu dem Zeitpunkt. Und dann haben sich halt ganz neue Themenfelder eröffnet, wo man dann zuerst mal gemerkt hat, was man auch alles nicht weiß. Ich weiß nicht, kennst du den Dunning-Kruger-Effekt?
Schon mal gehört. Das ist der Effekt, oder?
Ja, das bedeutet, wenn man anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen, wie ich jetzt zum Beispiel mit dem Pumpen, habe ich relativ schnell ein sehr hohes Selbstbewusstsein und bin sehr von mir überzeugt, dass ich das alles verstanden habe. So wie das oft ist bei vielen und wie es auch bei mir war, YouTube-Videos geschaut und so, da dachte ich, okay, jetzt habe ich einen Plan, jetzt weiß ich, wie es läuft.
Ja.
Und dann sieht man einmal über den Tellerrand hinaus, man lernt quasi mehr dazu, man weiß mehr als vorher, aber auf einmal geht die Selbstbewusstseinskurve nach unten und man denkt sich, scheiße, ich weiß eigentlich ja gar nichts.
Ja.
Und dann fängt es nochmal an, dass man langsam mehr dazu lernt und auf dem Weg finde ich gerade auf so einer stetigen linearen Kurve, um nochmal Selbstbewusstsein zusammen bei steigerndem Wissen.
Und dann aber irgendwann fällt es wieder ab, oder?
Hoffentlich
Bereich
nicht.
Erkennst.
Ja, das ist dann nur doch eher so ein Aufstieg, ja.
Okay, ja, cool, ja. Und kannst du dich da noch erinnern, was das für Erkenntnisse waren? In erster Linie dann im Studium, wo du gesagt hast, oh krass, das habe ich so bisher nicht erkannt, nicht gesehen. Ist aber wichtig in der, ich sag mal, körperlichen Arbeit mit Menschen.
Ja, ich sage zuerst mal grundsätzlich dadurch, dass der Körper und alles, was damit zusammenhängt, so komplex ist. Ich glaube, dass von Natur aus mögen Menschen nichts, was sie nicht verstehen. Und deswegen brechen sie es zuerst mal runter auf einfache Strukturen, was ja auch zuerst mal Sinn ergibt, weil sonst stehst du vor einem riesen Haufen und weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Und was halt oft ist in dieser Fitness- und Therapiebranche, ist, dass man es runterbricht auf Muskeln. Also muskelzentrierter Ansatz nennt man das. Dass man sagt, okay, der Muskel macht das, der macht das. Wenn ich da ein Problem habe, dann ist es der Muskel. Und so fängt es ja auch beim Trainieren an. Ich meine, ich wollte ja auch dann trainieren, auch für meinen Körper und alles. Und dann überlegt man sich, okay, der Muskel macht das. Wie kann ich den jetzt am besten trainieren? Guckt Anatomievideos an, wo der langzieht und so. Aber auch das ist halt ein sehr reduktionistischer Ansatz. weil der Körper halt viel mehr ist als Muskeln. Und es hat sich dann zuerst mal mehr dahin verändert, dass ich mehr über Bewegungen nachgedacht habe als über Muskeln. Also ich habe nicht mehr überlegt, wie ich jetzt den vorderen Teil von der Schulter trainiere, sondern ich habe überlegt, okay, ich brauche einen Druck nach oben und ich brauche einen Druck nach vorne zum Beispiel. Und dann, wenn man so denkt, ist es tatsächlich auch noch simpler, weil sich dann ja die ganzen Muskeln erschließen. Wenn man alle Bewegungsmuster abklappert, die es gibt, dann hat man alle Muskeln trainiert, die es gibt, quasi. Das ist dann schon mal aber auch eher ein Ansatz, der dann auch nochmal näher an dem kommt, oder näher an die Funktion des Menschen kommt. Weißt du, es geht ja um den Alltag, es geht auch um das Gehen und so, und es geht immer um Bewegung und es geht nicht um den Musculus levator scapulae oder so.
Und hast du dann dein Training, dein privates Training sozusagen auch dahingehend verändert? Oder ist das nur ein Wissen, was aber in der Ausführung dann eigentlich ganz so viel Unterschied
Ja,
macht?
es ist ja dann immer noch mal eine Zielfrage. Also wenn man jetzt das Ziel hat, man möchte die speziellen Muskeln trainieren, wenn man jetzt Bodybuilding machen will, wo ja auch irgendwie jeder von uns ein Stück weit Bodybuilding machen will, das ist ja nicht immer nur das Profisport, sondern einfach nur, dass man muskulöser wird, dann ergibt das ja auch schon Sinn, dementsprechend zu trainieren. Wobei ich auch der Meinung bin, dass man dafür nicht so trainieren muss, wie die meisten trainieren. Also ich habe dann irgendwann angefangen, einfach größere Übungen zu machen, also mehr Gelenke gleichzeitig zu bewegen, wie es halt jetzt auch nochmal im Alltag der Fall ist. Und das Interessante ist halt, dass wenn man die Muskeln dann auch so trainiert, wie eigentlich deren eigentliche Funktion ist im Alltag, dann wachsen die auch. Also du musst jetzt nicht den ganz einen speziellen Muskel in einen ganz komischen Winkel so trainieren, sondern wenn du den so trainierst, wie er eh gebraucht wird, wie seine Biomechanik ist, dann kommst du auch zum Muskelwachstum. Und ich will halt jetzt kein Bühnenbodybuilder werden, sondern ich will einfach nur mich gut fühlen, schmerzfrei sein und halt vielleicht, dass man es ein bisschen sieht. Und dafür brauche ich jetzt nicht dann nur immer ganz Isolationsübungen machen. Also das Training hat sich so viel verändert, dass ich halt größere Bewegungen mache.
Und hilft das dann auch bei der Schmerzfreiheit zum Beispiel?
Ja, sobald das Thema Schmerz reinkommt, wird es halt nochmal ultra komplex und dann kann man bestimmt fast keine so pauschalen Aussagen mehr treffen, weil das ja dann nochmal voll drauf ankommt. Aber grundsätzlich schon, weil je näher man immer an seinen Aktivitäten im Alltag, im Sport ist, desto mehr ist ja der Körper darauf auch vorbereitet und desto seltener kommt das Schmerzsignal vom Nervensystem.
Schon gute
Ganz
Überleitung zum Schmerz.
diplomatisch auszudrücken.
Ja, aber ist ja wichtig. Du hast ja auch ganz am Anfang, also bevor wir Aufnahme gedrückt haben, gesagt, vielleicht reden wir auch mal drüber, was Schmerz ist. Wir haben ja auch im Podcast schon ein Video darüber gemacht, allerdings ein bisschen aus einer anderen Brille, eher aus der medizinischen Brille. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner therapeutischen Trainerbrille den Schmerz einleiten.
Ja, also was immer so pauschal in jedem Kopf ist, was ja auch irgendwo vielleicht zuerst mal logisch erscheint, ist, dass Schmerz immer was mit einer Struktur zu tun hat. Immer mit irgendwie einem strukturellen Schaden. Das bedeutet, jemand bricht sich das Bein, ist klar, der hat Schmerzen. Oder jemand reißt sich Kreuzband, Schmerzen. Oder einfach, wenn es geringer ist, okay, ich habe Schmerzen im Rücken, dann ist da irgendwie was verschoben oder sonst irgendwas. Es wird immer mit einer Struktur assoziiert im Körper. Aber man weiß mittlerweile, dass das gar nicht so ist. Also es gibt ja auch Einzelfälle, das habe ich auch selbst als Fußballtrainer erlebt, wo sich ein Spieler das Kreuzband reißt und sagt, oh, das war nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Und beim letzten Mal war es irgendwie eine Zerrung vom Innenband. Und dann war im MRT, ja, das Kreuzband ist durch, was eine viel, viel größere Verletzung ist, wo andere ewig auf dem Platz liegen bleiben, wo Krankenwagen kommen muss und so. Und der ist das ganze Mal dann halt schon ausgewechselt worden und was dann duschen gegangen und so. Das ist dann halt spannend, wie ist das möglich, wenn es dann doch nicht so mit der Struktur zusammenhängt. Oder auch Thema Blockierung oder so, weil da schreibe ich jetzt auch gerade für meine Ausbildung eine wissenschaftliche Arbeit für oder ausgerenkt sein. Man sagt immer, ich bin überall ausgerenkt und so, ist de facto auch nicht so. Die Wirbel, die sind so stabil in ihrer Position, da passiert nicht einfach sowas, dass sie sich wirklich verschieben. Was es eigentlich ist immer ein Output vom Nervensystem. Also das Nervensystem kriegt dadurch durchgehend in jeder Millisekunde von jedem Gelenk, von allem ganz viele Informationen über Rezeptoren meistens. Gibt es auch dann ganz viele verschiedene Arten von Rezeptoren. Das kann dann Druckrezeptoren sein, Wärme oder sonst was. Also da gibt es alles Mögliche. Und dann wird das vom Nervensystem interpretiert im Schädel oder halt im Rückenmark. Und dann überlegt sich das Nervensystem, okay, was mache ich jetzt mit diesen Informationen? Und dann der eigentliche Output ist eben erst dann der Schmerz. Das heißt, das ist immer erstmal ein Schritt weiter. Also es geht, das ist jetzt vielleicht ein Schritt zu früh, aber es geht quasi dann auch in der Therapie nicht immer darum, jetzt wirklich die Struktur zu verändern, weil das ist eh sehr schwer möglich, weil der Körper da so schon so eingespielt ist. In Einzelfällen geht das natürlich schon. Es geht mehr darum, das Nervensystem irgendwie zu beeinflussen, dem Nervensystem nochmal Sicherheit zu geben. Weil Schmerz im Endeffekt ist dann nur ein Output, den das Nervensystem liefert, wenn es irgendwie unsicher ist oder wenn es eine Gefahr sieht. Zum Beispiel hatte ich jetzt auch letztens noch in Elversberg einen Fall, da hatte jemand eine Fraktur im Radius, also in der Speiche, und war da jetzt irgendwie ewig lang im Gips, 8 Wochen im Gips und so. Und jetzt ist das Handgelenk relativ steif und auch immer, wenn er das bewegt, kommt ein Schmerz rein. Aber der Knochen ist eigentlich soweit verheilt. Klar, da sind jetzt auch andere Strukturen, die sich an für sich auf die Position angepasst haben, aber es ist viel auch das Nervensystem, was nicht mehr so viele Informationen über den Bereich hat, weil das wurde jetzt 8 Wochen lang nicht bewegt. Das heißt, es hat nicht viele Informationen bekommen und deswegen sagt das Nervensystem, okay, schränkt das Gelenk mal lieber ein, schickt noch einen Schmerz rein, wenn es sich bewegt, für meine Sicherheit, weil ich weiß nicht genau, was da los ist. Und das ist eigentlich das, was Schmerz ist.
Viele Fragen. Vielleicht zum Anfang, was du erzählt hast mit dem Kreuzbandriss. Wie kann das sein? Jemand hat Schmerz oder jemand nicht oder dieselbe Person hat dann einmal schlimmer und einmal weniger schlimm. Wie lässt sich das dann erklären? Also diese Unterschiedlichkeit in der Schmerzwahrnehmung?
Ja, das ist halt die spannende Frage. Das ist nochmal das, wo wir nicht genau wissen, was in uns vorgeht. Es sind einfach irgendwie Informationen und warum auch immer. Darauf habe ich keine Antwort. Sagt das Nervensystem, passt für mich oder ist jetzt nicht so schlimm oder der Schmerz kommt irgendwie erst später. Aber das ist was, das. Also da ist mir noch keine Erklärung bekannt, warum das so ist. Aber es ist wichtig, das einfach zu respektieren. So, das ist nochmal das, was ich meine. Man kann leider noch nicht alles ganz ins Detail erklären, aber diesen Mechanismus zu verstehen, man kriegt Informationen, dann passiert zuerst mal irgendwas, was wir nicht genau verstehen, und dann gibt es den Output in Form von, geht ja auch andersrum, aber jetzt in dem Fall in Form von Schmerz, dann ist das schon mal ein wichtiger Mechanismus, dass man das checkt.
Das heißt aber auch, es macht gar keinen Sinn, irgendwelche Unfälle, ich sag mal Schmerzen, so zu überdramatisieren durch eine Diagnose vielleicht.
Ja.
Wie es vielleicht passiert, dass man sagt, boah, du hast einen Kreuzbandriss und dann ist direkt so, oh, krass, voll schlimm und
Genau.
oh, du Arme. Aber vielleicht hat derjenige eigentlich gar nicht so schlimm Schmerzen, aber wird dann durch das Umfeld sozusagen
Naja,
reingedrückt, dass man eigentlich Schmerz haben
das ist dann
muss,
nochmal der
sozusagen.
psychologische Aspekt, weil
Ja.
das Nervensystem lebt ja nicht nur von Informationen vom Körper, sondern auch von den eigenen Gedanken und so und
Ja.
vom Mindset und allem. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor. Da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen mit MRTs. Das ist ja genau das. Man untersucht die Struktur ganz nüchtern, ohne alles andere. Da gibt es dann auch Untersuchungen, wo dann, ich weiß nicht mehr, welche Sportart das war, irgendwelche mit sehr schulterlastigen Sportart, und dann hatten die eine Verletzung oder Schmerz. Sie hatten einen Schmerz in der Schulter. Und dann wurde halt ein MRT von gemacht. Und dann haben die aber auch, was man eigentlich immer machen sollte, auch von der anderen Seite ein MRT gemacht. Also in der perfekten Welt sollte man das immer machen. Und dann kam halt raus, also da waren die Balken zu allen Schulterverletzungen ungefähr gleich von den Verletzungen, die in der Schulter drin waren. Also die hatten links genauso, also wenn rechts der Schmerz war, hatten die links genauso eine Veränderung in der Struktur. Hatten vielleicht einen minimalen Riss in der Rotatormanschette oder so, aber links haben die nichts gemerkt. Die haben es nur rechts gemerkt. Und dann, wenn man dann aber so ein MRT-Bild sieht, wo man denkt, oh, jetzt habe ich da was, das macht dann natürlich schon was mit einem so. Wenn man sagt, okay, Mist, da ist jetzt schwarz auf weiß, da stimmt irgendwas nicht, in Anführungszeichen. Klar, und dann denkt man sich, okay, das muss ja wehtun. So, und dann tut es natürlich dann auch irgendwo weh.
Ja,
Also
krass.
es
Also tut man sich eigentlich immer erstmal einen Gefallen, wenn man von der Diagnose oder der, ich sag mal, strukturellen Verletzung Abstand nimmt und guckt, gibt es da gerade wirklich die Information Schmerz oder nicht und sich nicht zu sehr selber dann noch, also für die Heilung jetzt, dass man sich selber einen Gefallen tut, wenn man nicht so ein Opfer des Schmerzes wird, sage ich
ja.
mal.
Ich weiß genau, was du meinst, und ein Stück weit stimmt das auch. Also man braucht weniger MRT-Bilder, Beziehungsweise auch, was man mit dem RT-Bilder macht, ist ja eher das Problem. Eins zu
Ja.
haben und zu wissen, was da ist, ist ja jetzt erstmal nicht falsch.
Ja.
Das ist auch als Therapeut eigentlich sinnvoll zu wissen, ist da jetzt wirklich was los oder ist
Ja.
es nur das Nervensystem? Das
Ja.
ist ja schon eigentlich eine wichtige Information.
Ja.
Aber oft ist halt, was man dann daraus macht, nicht so gut. Oft wird dann auch teilweise, das ist jetzt ein anderes Thema, aber oft wird da teilweise dann auch schneller irgendwie dann auch irgendwas operiert oder so, zum Beispiel, was vielleicht dann noch anders handelbar wäre. Aber rein grundsätzlich ist MRT natürlich trotzdem eine tolle Sache und man will schon wissen, wenn man einen Kreuzbandriss hat, dass man einen hat. So, weil dann muss man auch dementsprechend auch handeln oder wenn man sich das
Ja.
Bein bricht oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber ja, das ist, also da gibt es unendliche Beispiele, auch Wirbelsäule. Also, wenn ich jetzt mich ins MRT lege, ich habe aktuell Gott sei Dank keine Probleme an meinem Rücken irgendwie. Aber da werden sicherlich, obwohl ich auch noch ziemlich jung bin, auch Veränderungen sein in irgendeiner Form, die vielleicht von der Norm abweichen. Aber ich will es gar nicht wissen, so,
Ja, das fand ich
weil.
interessant, als ich ja damals sozusagen Bandscheibenvorfall hatte und da waren wir auch viel in Kontakt dann mit Dominik oder Sascha und haben die gesagt, ja, ist gar nicht so schlimm, eigentlich hat fast jeder einen Bandscheibenvorfall. Also rein auf diesen Bildern zu erkennen, aber bei manchen löst es halt Schmerzen aus, bei manchen nicht. Und die haben das dann auch voll nochmal relativiert, weil ich so war, oh mein Gott, Bandscheibenvorfall ist so schlimm.
Ja.
Ist das dann genau das auch,
Genau, das ist
oder?
eigentlich genau das. Da fängt man sich auch an zu identifizieren.
Ja.
So, also es hat ja immer zwei Sachen. Es ist nicht nur so, dass es nur jetzt das Nervensystem ist, also nicht falsch verstehen, aber das ist halt oft der Aspekt, wo die Leute nicht so sehen. Die Struktur spielt auch eine Rolle. Zum Beispiel gibt es Bandscheibenvorfälle, wo dann der Bandscheibenkern wirklich dann aufs Rückenmark drückt. Und es gibt Bandscheibenvorfälle, wo das halt nicht passiert. Und das ist ja auch dann rein logisch an der Struktur zu erklären, warum das wehtut und was nicht. Aber manchmal ist es auch einfach nicht so zu erklären.
Ja.
Also es ist schon immer beides. Nur dass die meisten Leute, weil es zuerst mal irgendwie logisch erscheint, das zuerst mal nur auf die Struktur begründen. Deswegen ist mir wichtig, das andere umso mehr zu betonen.
Sehr gut. Um vielleicht weiterzugehen, wie ging es dann jetzt so weiter in deinem Weg? Also wir waren jetzt ja quasi bei ersten Erkenntnissen im dualen Studium, was du gesehen hast, okay, mehr ganzheitlicher Denken, was für eine Bewegung will ich machen, brauche ich im Alltag? Warum hast du dich noch weiter vertieft? Wohin?
Boah, das ist spannend. Also da ging es dann in viele Richtungen. Boah, zuerst mal dieses Bewegungsdenken wirklich zu verstehen, war zuerst mal nicht so einfach. Und dann hat es ja irgendwann auch angefangen, halt auch mit Problemen, dass Leute kamen mit Problemen. Dann ist das ja auch nochmal ein ganz neuer Fall. Dann muss man überlegen, okay, in welcher Bewegung macht es Probleme, wie kann ich die irgendwie beeinflussen. Da kam tatsächlich relativ schnell auch so diese Lockdown-Zeit. Da hat man eh dann nochmal mehr Zeit und dann habe ich versucht, mir auch verschiedene Themen zu erschließen. Das war dann in der ersten Phase, war zum Beispiel dieses neurozentrierte Thema, wo ich mich dann versucht habe, ein bisschen reinzufuchsen. Sag mal, ich habe es so angeschnitten. Ich habe halt zwei, drei Fortbildungen dazu gemacht und mich sonst halt damit so ein bisschen beschäftigt, weil dann kam auch ganz dieses Erklärungsmodell mit dem Nervensystem ist da dann auch entstanden, dass quasi alles davon ausgeht. Das ist ja auch immer dann die spannende Frage, was halt die Ursache ist. Und die Ursache ist halt oft dann in diesem Nervensystem. Also wenn einer kommt mit einem Problem oder sagt, hier tut's weh, oder der Muskel tut weh, der Muskel hat viel Spannung, dann sollte nicht die erste Frage sein, okay, wie kriege ich das weg, sondern warum schickt das Nervensystem in dem Muskel viel Spannung? Das ist ja eigentlich dann der Denkansatz. Und den habe ich so ein bisschen dann da gelernt mit dem neurozentrierten Ansatz, ohne dass ich jetzt so viel danach wirklich praktisch arbeite mit so Trills oder so.
Was sind Trails?
Ja, so Sachen.
Mit dem
Ja, genau, dass
Augentraining
man versucht, verschiedene Gehirnareale irgendwie durch Bewegungen zu erreichen, die dann nochmal Sachen beeinflussen. Also da bin ich nicht der
Ja.
Experte dafür. Aber dieser Erklärungsansatz, dass man alles nochmal auf das Nervensystem zurückläuft, wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, den habe ich halt dann da gelernt.
Was hast du da? Vielleicht hast du auch ein paar Fallbeispiele dann für mögliche Ursachen gefunden. Also auf diese Frage, okay, hier ist viel Spannung und warum schickt das Nervensystem da viel Spannung hin? Vielleicht mal so ein Beispiel, dass man sich mehr vorstellen kann, weil jeder denkt ja, da ist Spannung, dann mache ich da die Spannung weg. Also
Genau.
was liegt da noch auf dem Weg?
Ja. Also zuerst mal nochmal zu dem Punkt, weil es geht alles immer schnell. Es ist wirklich dann wichtig zu verstehen, dass wenn man jetzt einen verspannten Muskel hat, also der Muskel hat kein eigenes Gehirn. Der Muskel denkt sich nicht, ich mache mich jetzt zu. in den meisten Fällen. Das heißt, es hat irgendeinen Grund, dass der Muskel zu ist. Und dann ab dem Punkt wird es halt extrem spannend und extrem kompliziert zu verstehen, warum hat dieser Muskel jetzt viel Spannung. Und da gibt es dann auch ganz viele Erklärungsansätze, ganz viele Therapiemöglichkeiten. Da gibt es auch dann Therapiemöglichkeiten, wo vielleicht die falschen Erklärungen benutzt werden und es funktioniert trotzdem, weil das ist dann so der Punkt, wo es dann schwierig wird, weil dann fängt man ja an, das Nervensystem zu beeinflussen. Was zum Beispiel eine Sache ist, wo jetzt ziemlich simpel ist, ist Bewegungsmangel zum Beispiel. Also wenn man jetzt eine Haltung hat, sage ich mal, ist das ja erstmal nicht verkehrt. Also, da können wir später noch drüber reden, über Haltung. Aber schwierig wird es halt ab dem Punkt, wo du dann in einer Position festhängst, quasi. Also, wo du keine Bewegungsoption mehr hast. Sagen wir mal, du hast einen relativ großen Rundrücken und kommst gar nicht mehr in deine Streckung in der Wirbelsäule. Und dann geht es halt dann nochmal los, dass dann im Körper Bewegungsoptionen fehlen. Dann braucht er im Alltag vielleicht mal diese Bewegung, kriegt sie aber nicht. Dann muss nochmal andere Strukturen die Bewegung übernehmen, die eigentlich nicht wirklich dafür geschaffen sind. Und dann fühlt sich halt das Nervensystem relativ schnell unwohl und sagt, naja, hör mal lieber auf damit.
Weil sie es
Oder
nicht kennt,
genau,
sozusagen.
weil es nicht
Ja.
kennt, und weil zuerst mal dann die Struktur vielleicht nicht ganz dafür geschaffen ist, der Körper schon meist am Kompensieren, aber irgendwann ist vielleicht das ist, wie sagt man, fast zum
Ja.
Überlaufen. Oder wie ist das Sprichwort?
Bringt das
Ja.
fast zum Überlaufen.
Ja, irgendwann ist
Ja.
vielleicht der Punkt mal erreicht, oder halt der andere Punkt nochmal, das Nervensystem kriegt nochmal zu wenig Informationen über den Bereich, weil es sich ja nicht bewegt. Und das sind halt Schlüsselinformationen und Bewegungen, Mechanorezeptoren, die in jeder Gelenkkapsel sitzen. Durch Bewegung kriegt das Nervensystem nochmal ganz viele Informationen, kriegt Sicherheit. Und wenn du dann ganz, ganz lange Zeit nicht bewegst und dann vielleicht noch belastest, dann ist halt relativ schnell eine Schutzreaktion da. Was heißt, Muskelspannung macht die Bewegung dicht, vielleicht tut es auch weh. Einfach, dass man sich ruhig hält. So.
Das ist so spannend, weil parallel läuft bei mir voll der Film gerade auf der psychischen Ebene ab, weil ich mich ja gerade auch mit dem Nervensystem auf der psychischen Ebene beschäftige, sozusagen. Und eins zu eins, was du jetzt gesagt hast, könnte man genau da auch sagen. Man hat irgendwo gelernt, irgendeine Situation im Alltag ist nicht sicher, weil man wurde angegriffen oder sonst was. Und dann macht man in dem Sinne mental zu, blockt ab und versteckt wie so dieses Trauma, sagen wir mal, im Hintergrund. Und es ist ganz unsicher, da reinzugehen. Und dann ist das, wo im Alltag, warum auch immer, plötzlich Drama entsteht. Jemand fühlt sich, warum auch immer, angegriffen. Eigentlich ist keine schlimme
Ja.
Situation, aber bei demjenigen ist das vom Nervensystem als unsicher blockiert und es rückt irgendwie in den Hintergrund. Also man
Ja.
kann alles. Das
Ja.
Nervensystem ist King sozusagen.
Ja, das ist ja auch das Spannende, wenn man so wirklich ganz übergeordnete Grundprinzipien hat, dann
Ja.
lassen sie sich auf ganz, 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 ganz viele Bereiche so anwenden.
Weil da muss man genauso kleinschrittig dann vorgehen und dem Menschen in dieser Situation wieder Sicherheit schenken. Also nicht ins kalte Wasser schmeißen eigentlich, sondern sagen, hey, kleinschrittig, wie kannst du dich jetzt mit dem Trauma oder der schlechten Erfahrung, die du damals hattest, wieder annähern? Und so macht man es ja dann quasi beim Körper auch, oder? So.
Ja, also eine simple Therapiemöglichkeit ist dann einfach nochmal Bewegungsoptionen zu schaffen. Darum geht es eigentlich immer, dass wenn eine Person in irgendeiner gewissen Position festhängt, dass man einfach schaut, dass man da nochmal an den Bewegungen eben arbeitet. Und halt dann nochmal einen Bogen zurückzuspannen, nicht an einem einzelnen Muskel arbeitet. Weil wenn ich dann an dem einzelnen Muskel arbeite, verändert sich ja nicht die Grundproblematik. Und dann, es gibt immer Ausnahmen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass halt dann die Spannung irgendwann nochmal zurückkommt, weil die Grundproblematik ist ja dann noch die gleiche.
Vielleicht können wir da jetzt schon den Switch machen zu deiner persönlichen Erfahrung mit dem Knie, weil da warst du ja auch bei so Experten in der Therapie und hast genau diesen ganzheitlichen Ansatz erfahren, oder?
Ja, auf jeden Fall ein Teil davon. Es ist immer, es ist schon komplex. Also ich hatte sowieso eine Knieverletzung, aber nichts ganz Wildes. Auf jeden Fall ist daraus resultierend, aufgrund einfach einer Überlastungssituation im Trainer als Trainer, habe ich mir die Patellasehne, also die Sehne an der Kniescheibe, unter der Kniescheibe, gereizt. Und das hat sich irgendwie so chronifiziert. Es war einfach so ein kleiner Schmerz, der aber irgendwie nie wegging. Und das hat mich extrem genervt so. Da habe ich auch dann viel, viel versucht dran zu arbeiten und so weiter, sehr viel Training für die Struktur an sich gemacht, weil ich weiß, wie halt so eine Sehne funktioniert, wie die aufgebaut ist, was die braucht. Und auch die braucht Belastung schon mal vorweg. Also die braucht keine Entlastung, wie das so oft ist. Also der Rat macht jetzt erstmal gar nichts. Ist oft nicht der richtige, zumindest langfristig. Kurzfristig funktioniert das schon oft. Mir tut irgendwas weh, dann mache ich mal Pause und ist weg. Das funktioniert schon oft, aber langfristig ist es oft keine Lösung. Dann habe ich halt für mich selber halt an der Struktur an sich gearbeitet. Dadurch hatte ich so halbwegs gut im Griff. Ich habe auch versucht, schon für mich im Körper vielleicht Sachen zu erkennen, wo die Biomechanik nicht ganz stimmt, wo ich vielleicht einfach nicht so diese Bewegungsoptionen habe, vielleicht auch Seitenunterschiede habe, weil warum habe ich es auch nur auf einer Seite so, selbst dran zu arbeiten. Aber ich habe halt selbst als Therapeut, kann ich mich einmal nicht selber behandeln und habe auch noch nicht das schlussendliche Wissen, wirklich mal auf dieser therapeutischen Ebene genau die Zusammenhänge zu verstehen. Und deshalb bin ich halt nach Darmstadt zu Therapeuten gefahren, wo ich auch schon eine Fortbildung gemacht habe, wo ich schon viel lernen durfte, die eben genau das versuchen, die überlegen, okay, da ist jetzt, die Sehne hat irgendein Problem, der Muskel hat viel Spannung, die Bewegung ist eingeschränkt, das spricht dafür, dass zum Beispiel das Becken etwas im Raum nach vorne gekippt ist, weil wenn das Becken etwas nach vorne gekippt ist, hat das die und die Folge. Und wenn das Becken nach vorne gekippt ist, dann ist auch die Bewegung eingeschränkt, die Bewegung eingeschränkt, die Bewegung eingeschränkt. Und das haben die dann halt nach und nach haben das so getestet, um eine Hypothese zu bilden. Und dann sind sie quasi diese Problemkette nach und nach haben die quasi abgearbeitet. Bei mir war es dann der Fuß, an dem es losgegangen ist. Dass einfach beim Fuß ein Fußgelenk sich nicht mehr ordentlich bewegt hat. Also quasi hatte ich da in so einem kleinen Gelenk nicht mehr die Bewegungsoption. Und dadurch hat dann aber Muskel viel Spannung bekommen. Dadurch hatte ich dann nochmal eine, dadurch, dass der Muskel viel Spannung bekommen hat, hat er nochmal dann die nächste Struktur so ein bisschen unter Stress gesetzt und so ging dann die Kette halt durch. Und dann haben die halt durch verschiedene Methoden, sowohl halt einfach an den Muskulatur vorbehandelt, aber vor allem auch durch manipulative Sachen, also Chiropraktik quasi, daran gearbeitet, um das nochmal so ein bisschen in die Reihe zu bekommen. Was halt dann ein Teil von dem Heilungsprozess dann halt schon ist. Der andere Teil ist halt das, was ich sowieso schon gemacht habe, was sie halt nicht gemacht haben. Wahrscheinlich auch, weil ich es halt schon gemacht habe. So, deswegen habe ich eben gesagt, nicht ganzheitlich, weil ich halt selber mich um das Aktive gekümmert habe. Wenn ich da irgendwo liege und da macht irgendeiner was, dann ist das Problem meistens noch nicht gelöst,
Du musst
weil
im Alltag Bewegung reinbringen.
genau im Alltag Bewegung reinbringen und auch im Training, dass es einfach, dass es einmal natürlich auf der Struktur nochmal passt, aber auch das Nervensystem jetzt mit dem neuen Zustand halt auch nochmal sich nochmal klarkommt.
Und kurz schon mal vorweg, wie geht's dir jetzt?
Gut.
Ja.
Ich habe nochmal angefangen, Fußball zu spielen nach 1,5 Jahren. Habe jetzt am Sonntag 90 Minuten wieder gespielt.
So cool. Kurz schon mal als
Leider,
Hoffnungsausblick, dass es
leider noch nicht gewonnen.
also aber chronische Knieschmerzen können wieder weggehen.
Ja,
Also,
100
ne?
Prozent, 100
Okay.
Prozent. Also der Körper, der schafft fast alles. Das ist, ja. Aber das fand ich auch halt auch spannend, dass man einmal natürlich an der Struktur arbeiten kann. Deswegen mache ich auch die Therapieausbildung und will auch gut da drin werden, dass mir Leute einfach vor mir auf der Bank legen, dass ich da schon viel helfen kann. Aber was halt nie fehlen darf, ist halt dann das Aktive danach. Weil das Nervensystem hat schon ja so seine Kompensation gebaut. Das ist ja so in sich schlüssig eigentlich alles, dass wenn dann jetzt ein Externer kommt, macht irgendwas, dass das oft nicht reicht, dass das Nervensystem denkt, okay, ja, jetzt verändere ich alles, jetzt bewege ich mich ganz anders oder sonst wie. Dann oft brauchst du dann nochmal wirklich das Aktive, dass man eben das aktiv nochmal beibringt.
Vielleicht können wir da, weil du hast jetzt auch gesagt, die haben dich eingerenkt und ganz am Anfang hast du gesagt, ja, Wirbel, nee, du hast nicht gesagt, die haben dich eingerenkt. Hast du irgendwie anders formuliert und am Anfang hast du aber gesagt, ja, Wirbel in der Wirbelsäule können jetzt nicht wirklich ausgerenkt sein.
Ja, also können Sie schon, wenn ihr leider einen
Achso,
Autounfall habt.
ja, aber jetzt um diesen
Ja, genau, aber jetzt
Chiropraktik-Kram,
normal nicht, ja.
ja, also was. Was
Ja.
ist Chiropraktik? Was hat es mit diesem einen Ausrenken auf sich?
Ja.
Hau mal raus.
Da drehen wir uns tatsächlich auch nochmal im Kreis, weil das alles, oder weil es viel auch nochmal nicht in der Struktur ist,
Ja.
sondern nochmal ein Zeichen vom Nervensystem. Also ich versuche es zu erklären, weil man redet oft, also ausgerenkt und verschoben, das ist wirklich nachgewiesen, das sieht man im MRT, da ist nichts verschoben an für
Ja.
sich. Man hat mal einen Gleitwirbel oder so, oder wenn halt wirklich ein Trauma passiert, so, das ist dann was ganz Schlimmes, so, aber das ist nicht das, wovon wir jetzt reden.
Ja.
Das Wort Blockierung macht dann noch am ehesten Sinn, weil das beschreibt jetzt nicht, dass irgendwie der Wirbel ganz woanders ist. Aber was halt häufig auch nicht der Fall ist, ist, dass der Wirbel mechanisch blockiert ist, dass er irgendwie verkantet ist oder so und jetzt muss einer kommen und muss den nochmal in die richtige Position rücken. Sondern oft ist es auch eher so, oft passiert es ja auch bei einer ruckartigen Bewegung, man hebt irgendwas auf und dann schießt rein und sagt, oh, jetzt habe ich mir da was rausgehauen. Das ist dann oft einfach so, dass durch diese schnelle ruckartige Bewegung in dem Moment einfach das Nervensystem nochmal überfordert war. Weil irgendwie die Bewegung hat dem nicht gefallen und dann sagt es auch nochmal, okay, stopp. Und dann ist auch Stopp, dann stehen die Leute da so, oh. Und dann, das Gelenk müssen wir jetzt fixieren, das bleibt jetzt genau in der Position, wie es ist. Das kann dann schon irgendwie so ein bisschen mal rotiert sein oder so, wenn wir jetzt vom Wirbel sprechen, bauen eine Schutzspannung auf, dass alles drumherum fest ist. Kann natürlich dann auch sein, durch die Schutzspannung und auch durch die minimale veränderte Position, wo es festgehalten wird, dass dann auch Nerven getriggert werden. Dann kommt es zu ganz ausstrahlenden Schmerzen und so. Und dann denkt man sich, oh, jetzt, mein Wirbel ist jetzt 5 cm nach rechts gerückt. Aber im Endeffekt ist es dann auch nur wieder ein Schutzmechanismus gewesen. Und dann durch so Manipulationen kann man halt, wird das Gelenk quasi schnell bewegt. Also man kann es auch langsam machen, da kommt man wahrscheinlich zu ähnlichen Erfolgen. Also da gibt es oft nicht so große Unterschiede. In der Wissenschaft ist das noch relativ vage, was jetzt wirklich am meisten hilft. Das ist meistens eh eine Kombination aus vielen Sachen. Aber solche Manipulationen funktionieren dann schon, weil die dann dem Nervensystem nochmal signalisieren, okay, es geht nochmal. So.
Also, wenn ich mir das vorstelle, man hat die Schutzspannung und da
Ja.
drin ist irgendwie der Wirbel oder das
Ja.
Gelenk. Und dadurch, dass ich jetzt schnell oder langsam das bewege, setzt das wie so Wellen in Gang, dass das Nervensystem die Schutzspannung vielleicht abbaut, weil sich innen drin was bewegt hat.
Ja.
Oder?
Ja. Also wir reden auch jetzt hier wieder nur über Theorien. Deswegen mache ich auch die wissenschaftliche Ausarbeitung dazu. Weil jetzt da noch, also wie würdest du das auch genau nachweisen? Also,
Ja, dass
das,
man es so versteht.
ja.
So. Ja.
Aber die Theorie ist ja schon so, dass dann durch die Bewegung werden nochmal Rezeptoren aktiviert. Also in dem Fall dann auch wieder Mechanorezeptoren vor allem, die dann eben dem Nervensystem nochmal Sicherheit signalisieren, die dann nochmal dem Nervensystem das Signal geben, okay, ist alles gut, alles in Ordnung. Ist nichts passiert, so, es ist nichts an der Struktur passiert und dann bekommt das nochmal langsam Sicherheit. Und wenn man dann nochmal anfängt, den Bereich dann zuerst mal nochmal langsam zu bewegen, langsam zu belasten, dann wird die Sicherheit immer mehr. Und wenn man den dann auch noch kräftigt, also irgendwann mit viel Gewicht belastet und so, oder vielleicht auch mal schnell nochmal belastet, dann ist die Sicherheit halt nochmal extrem hoch und dann passiert da als seltener
Und
nochmal
in welchen
was.
Fällen macht man das dann, wenn jetzt eigentlich ja gar nichts ausgerenkt ist oder so? Warum macht das dann trotzdem Sinn, da so eine Bewegung zu machen? Weil doch irgendwas blockiert ist, hast du gesagt, oder?
Nee.
Wenn ich jetzt so mich hinlege auf den Rücken, es gibt so das Krokodil im Yoga und dann
Ja.
knackst das so in meiner
Ja,
Wirbelsäule.
genau.
Was ist das dann?
Das Knacksen ist zuerst mal, da ist man sich relativ sicher, es ist so einfach ein Unterdruck von der Luft.
Okay.
Also es ist, weil man schnell ein Gelenk öffnet und schließt, sage ich mal, wie so eine Tür, passiert einfach Unterdruckverhältnis in der Wirbelsäule und das knackst. Also das ist quasi nur Luft. Das ist auch ja so ein,
Einfach ein schönes Geräusch.
ja. Es ist ja auch oft ein Fehlschluss, dass man dann denkt, dass das jetzt irgendwie die Knochenbewegung war oder
Ja,
so, dass jetzt der
okay.
Knochen nochmal reingerutscht ist.
Ja.
Aber es ist nur in der Gelenkkapsel quasi Unterdruck. Kavitation nennt man das.
Und warum tut es dann so gut trotzdem?
Ja, weil es halt trotzdem auch irgendwie hilft.
Obwohl nichts verschoben ist.
Ja, genau.
Aber es lockert irgendwie was. Ich probiere mir das
Ja,
irgendwie eben vorzustellen,
es ist
wie
nicht
wenn ich
so.
so einen Stein ins Wasser mal schmeiße oder
Was soll das denn sein?
was. Da gibt es so Wellen. Und wenn
Ja.
dieses Drehen der Stein ist, dann sind die Muskeln drumherum die Wellen und es wird weicher.
Boah, also mit der Analogie kann ich dir jetzt das nicht
Nee.
erklären, leider.
Aber okay.
Aber es geht quasi einfach runtergebrochen darum, nochmal Bewegung zu ermöglichen und dem Nervensystem Informationen über den Bereich zu geben. Und durch die Informationen kann er einfach dann entscheiden, das Nervensystem, okay, alles in Ordnung. Und dann wird die Spannung nochmal geringer. Und dann gibt es verschiedene Techniken. Das kann dann eine Manipulation sein, das kann dann auch einfach eine Mobilisation sein. Das heißt, dass ich als Physio einfach so das Gelenk mechanisch so versuche, so ein bisschen zu bewegen. Viele machen auch nur den Ansatz nur mit Bewegung. Also auch Trainer können dann da ja helfen, die das dann irgendwie schaffen durch ganz langsame, gezielte, segmentale Bewegung. Kannst du tapen, flossen, alles Mögliche, was da noch alles gibt. Und das ist auch dann bei jedem individuell, was da jetzt am besten hilft. Es gibt Leute, die bei denen funktioniert das eine, aber das andere nicht. Deswegen kommt es auch zu unterschiedlichen Erfahrungen. Bei der einen und selben Maßnahme, bei dem einen und selben Problem.
Manchmal, um vielleicht auf die Psyche-Ebene zu gehen, ist es vielleicht auch, dass derjenige dann zum Beispiel vom Trainer, Therapeut vielleicht mentale Sicherheit bekommt, dass er sich bewegen darf, weil vielleicht vom Körper alles schon längst wieder okay ist. Also
Ja.
es ist mir in meiner Zeit als Trainer auch selber oft passiert, dass die Leute Dinge viel schlimmer machen oder empfinden, als sie wirklich sind. Und wenn man dann mal als Trainer neben dran steht und sagt, guck mal, mach das mal oder du darfst das machen und dann ist manchmal allein dadurch der Schmerz schon weniger,
Ja,
weil
ja.
man so eine Angst genommen hat einfach. So, du darfst dich nicht so bewegen und dann bewegt man sich so und schwupps, ist besser. Aber de facto auf körperlicher Ebene ist eigentlich nichts passiert in dem Moment, außer dass man sich in Anführungsstrichen getraut hat.
Ja, man hat als Therapeut einen Riesenhebel.
Ja.
Deswegen versuche ich auch hier mal relativ genau auf die Wortwahl irgendwo zu achten, weil was auf gar keinen Fall passieren sollte, ist, dass man ein fragiles Körperbild bekommt. Also, dass man denkt, oh Scheiße, jetzt ist da irgendwie was raus oder jetzt ist da und jetzt muss ich zu dem Menschen gehen, dass der mir hilft und jetzt muss ich hier aufpassen, weil der Körper ist unglaublich robust, der ist so stark. Robust ist sogar vielleicht auch, also der wird durch Stress sogar stärker. Also es ist nicht mal wie eine Maschine, die irgendwie verschleißt, sondern der ist sogar so intelligent, dass wenn du ihm einen Stress gibst, was wir ja dann durch Training zum Beispiel machen, er wird ja sogar stärker dadurch. Das heißt, wir sind quasi den Maschinen in dem Fall sogar überlegen. Und das ist das, wo ich auch den Körper so genial finde, dass er auch, selbst wenn irgendwie mal eine Kleinigkeit nicht stimmt, er findet immer einen Weg, dass es trotzdem alles noch funktioniert und dass es trotzdem alles auch noch genauso gut funktioniert. Das heißt, man muss auch nicht immer alles behandeln, wenn es keine Probleme macht. So, das ist ja dann auch ein Thema, weil der Körper, der ist so in sich so antifragil, so stark, dass da keine Probleme gibt. Und deswegen finde ich halt immer auch die Wortwahl von Therapeuten und Trainern und so wichtig, wenn dann halt sagen, also wenn die dann ermutigend allgemein mal reden, aber auch sagen, ja, das klappt schon und ja, du darfst dich bewegen, du sollst dich bewegen, das ist der Schlüssel, also auch Selbstwirksamkeit steigern, als sagen, ja, da brauchen wir jetzt hier
Hopfen und Malz verloren.
zehn Behandlungen, oh, der Wirbel, oh, Leck, der steht ganz falsch und so. Das ist halt dann, das macht halt direkt was mit einem und das vermittelt auch so ein. Das war, benutzt das wohl mal ein falsches Körperbild so.
Ja. Du wolltest noch auf das Haltungsthema eingehen.
Ja, weil das ja auch so weit verbreitet ist mit richtiger, falscher Haltung, ergonomische Stühle. Brauche eine bessere Haltung. Das sind ja alles so Themen, die im Allgemeinen und einfach so auch als richtig wahrgenommen werden. Ich habe eine schlechte Haltung und so weiter. Das ist theoretisch auch noch vielschichtiger, kann man auf Psychologie gehen und sagen, wenn du so eine Haltung hast, natürlich ist das jetzt nicht optimal, so, das strahlt keine Offenheit oder sonst was, aber es wäre schon cooler, wenn ich jetzt die ganze Zeit so auf der Couch sitzen würde. Aber jetzt auf therapeutischer Ebene ist diese Aussage, dass es eine falsche, dass eine richtige Haltung auch nochmal schwierig, weil sie einmal auch nochmal alles ein bisschen fragil macht. Hast du auch direkt nochmal das Gefühl, Mist, ich halte mich falsch, irgendwas stimmt
Es macht halt
nicht.
so Angst
Ja,
auch
es
einfach,
macht
ja.
Angst, es stimmt irgendwas nicht. Haltung an sich, es ist eigentlich zuerst mal neutral. Natürlich ist auch da gibt es viele Ausnahmen, klar, aber es ist zuerst mal neutral, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, das knüpft da ganz gut an. Der Körper, das Nervensystem ist so schlau, dass es einfach in sich ein schlüssiger Mechanismen findet, dass man alles machen kann. Auch wenn eine Wirbelsäule vielleicht minimal so ist oder wenn man vielleicht Ticken mehr Kyphose hat oder sonst irgendwas. Der Körper findet trotzdem einen Weg, oder trotzdem ist auch da schon das falsche Wort, weil er findet einfach einen Weg, egal wie man ist, dass man einfach stabil ist. Haltung repräsentiert eigentlich nur die Strategie des Körpers irgendwo. Also den Körperschwerpunkt im Raum zu kontrollieren, wenn man es so nimmt. Also, dass du nicht umfällst, hast du irgendeine Haltung. So, wenn du stehst. Bei manchen ist es so, dass die im Becken eher so ein bisschen nach vorne gekippt sind und dafür geht der Brustkorb vorne raus. Weil du hast Gewicht hinten dann. Das heißt, du brauchst auch nochmal Gegengewicht vorne. Dann ist das einfach ein Haltungsmechanismus. Dann gibt es auch wiederum keinen Sinn, dann irgendwo hier eine Muskel zu arbeiten, wenn dann die grundsätzliche Haltung Ja, das war jetzt schwierig formuliert nochmal. Aber was ich sagen würde, dass es halt da nochmal ein komplexer Zusammenhang ist von verschiedenen Gelenkpositionen, was auch wiederum nicht ein Muskel ist, wie ich eben gesagt habe. Und genauso gibt es aber auch andere Leute, der Becken ist eher so und deswegen sind die im Brustkorb eher so nach hinten, weil da ist das Gewicht vorne, da ist es hinten. Also oft ist auch so dieses Becken-Brustkorb-Thema. Und da ist auch nicht eins schlechter als das andere. Aber was ich mir dann anschaue, gerade vor allem, wenn es dann halt auch irgendwie zu Problemen kommt, ist dann nochmal das Thema Bewegungsoptionen. Wie kommt die Position aus der einen Haltung raus, vielleicht in eine andere Haltung? Wie kann die sich bewegen? Wie kann die rotieren und so weiter? Weil das ist halt dann nochmal wiederum wichtig.
Also eigentlich das schöne Wort Geschmeidigkeit
Ja.
quasi,
Ja, kannst du so
oder?
nennen. Ja. Geschmeidigkeit, ja, genau. Dass man quasi jetzt schon relativ schnell mal sich am Boden legen kann und nochmal aufstehen kann und so seine Haltung verändern kann. Weil das ist halt dann nochmal das Wichtige, weil das hat man eben dann schon geklärt, warum es wichtig ist, dass man verschiedene Bewegungsoptionen hat. Und daran sollte man dann auch arbeiten. Also zuerst mal Haltung an sich, ist erstmal neutral, was wichtig ist, dass man sich gut bewegen kann. Und wenn man ein Problem hat, sich in verschiedene Richtungen irgendwie zu bewegen, dann ist das ein Punkt, wo man ansetzt.
Und da ist, finde ich, ja auch immer noch mal die Frage, was ist im eigenen Leben wichtig und der Status quo? Weil ich hatte irgendwann mal die Erkenntnis, da war auch Dominik, ne, unser Chef hier von Kernfit, wo wir gearbeitet haben. Wir haben ja so Bewegungstests gemacht mit den Leuten, um den Trainingsplan zu schreiben. Und irgendwann war ich so, hä, warum tut mir denn da was weh? Ich persönlich schneide auch bei den ganzen Bewegungstests super gut ab. Ich bin sau beweglich und auch wenn es so offensichtlich war, kam mir irgendwann die Erkenntnis, dass ich gedacht habe, ja, aber ich muss mich ja mit meinem Status quo vergleichen. Also weil ich sehr beweglich bin vom Ton her und sonst was, ist das mein Bewegungsradius, den ich kenne, den ich gelernt habe. Und was für andere vielleicht jetzt dann immer noch super beweglich ist, sagen wir jetzt typischerweise irgendein Spagat oder irgendwas. Und wenn bei mir das dann anfängt zu ziehen, dann ist das schon so, also
Ja.
wo andere denken, ja, ich komme nicht in 10 Jahren so weit runter. Und also das hat bei mir irgendwie nochmal Klick gemacht, dass es ja auch wichtig ist, dass man sich mit sich vergleicht quasi. Mit seinem,
Ja.
wo komme ich her, was brauche ich in meinem Leben? Und deshalb auch, dass diese Haltungsthema so, wofür brauche ich meine Haltung, wo muss die wie funktionieren? Das ist ja bei jedem wirklich unterschiedlich, wie du am Anfang auch gesagt hast, eigentlich sehr individuell.
Naja, das ist halt dann auch nochmal das Schwierige, wie man dann über diese Themen redet. Weil natürlich, es gibt schon übergeordnete Prinzipien, aber im Endeffekt ist es dann doch immer nochmal Einzelfall. Man ist immer nochmal, man, auch in der Therapie, man versucht irgendwas, schaut. Wie reagiert er da drauf? War's gut? Okay, dann mache ich mit diesem Ansatz weiter. Wer geht denn nicht gut drauf? Mache ich mit einem anderen Ansatz weiter. Und das ist teilweise bei dem gleichen Problem bei unterschiedlichen Personen halt anders. Und das ist halt dann wirklich das Spannende, dass man dann da verschiedene Dinge dann auch irgendwie im Repertoire hat, aber dann, wie gesagt, auch dann selten verallgemeinert reden kann und auch selten sehr gute Studien zu Themen machen kann, weil es ja irgendwie jeder irgendwo auch eher individuell.
Und ich glaube, es gibt viel Eigenverantwortung an den Menschen. Eben, was wir auch gesagt haben, dass der Therapeut und Trainer auf der einen Seite keine Angst macht und dass der zu behandelnde Mensch, der Patient, der Kunde, dass der auch nicht mit so einer Angst oder so einem Opfermodus ankommt, du hilfst mir jetzt und sagst mir, was am besten für mich ist, sondern dass derjenige am besten ja mit einem gewissen Körpergefühl und Verständnis kommt.
Ja.
Weißt du, wie sagen wir ich jetzt, ich gehe da hin und ich mache diese Beweglichkeitstests und aus dem Raster des Trainers alles super. Und wenn ich für mich nicht die Information habe und auch dem Trainer nicht sage, hey, das sieht zwar hier jetzt super aus, aber wenn ich das mit meinen vor 3 Monaten vergleiche, fühlt sich das absolut schlecht und starr an. Das ist ja vielleicht eine wichtige Information, die ja aber der andere kann mir die nicht geben. Ich muss schon
Ja.
selber mit so einem Selbstbewusstsein reinkommen. Das ist mein Körper und ich kommuniziere dir das auch, damit du das in deine Strukturen, Tests und so weiter, die man halt macht, mit einbeziehen kannst.
Ja,
Oder?
auf jeden Fall. Man darf jetzt von den Leuten ja auch nie zu viel verlangen.
Ja.
Man redet immer aus seiner Bubble. So, für mich ist es das Thema. Für
Ja.
andere, die machen einfach ihr Ding, machen vielleicht Musik, ist das ihr Thema. Dann kriegen
Ja.
die auf einmal einen Schmerz. So. Und dann denken
Ja.
die sich, Mist, ich brauche jetzt unbedingt Hilfe. Das ist ja auch zuerst mal legitim und die machen sich dann gar nicht irgendwelche Gedanken. Was aber grundsätzlich halt wichtig ist, ist, dass es einfach dieses Riesenthema Selbstwirksamkeit, dass man nicht sein Problem outsourced an einen, sagt, okay, ich habe da ein Problem. Und dann sitzt man da den ganzen Tag und dann, okay, ich habe nächste Woche Termin mit Physio, bis dahin. Und dann geht man zum Physio und erwartet, dass in einer Behandlung dann das Problem nochmal weg ist. Das ist halt dann die Schwierigkeit, sondern es ist immer das Thema Selbstwirksamkeit, dass man selber an seinem Problem arbeiten kann, ist halt extrem wichtig. So, und natürlich kann die Expertise von verschiedenen Leuten einem dann dabei helfen. Die können einem Tipps geben, die können einen auch teilweise behandeln. Aber trotzdem sollte immer der Gedanke sein, ich kann selber was gegen meine Probleme tun. Das ist, denke ich, auch in jedem Bereich
Ja,
so.
ja, auf jeden Fall. Cool, warte, ich guck mal auf die Uhr, wie viel Redepotenzial. Okay, ne. Dieses Ernährungsthema, das können wir heute nicht mehr anschneiden. Vielleicht
Schade.
machen wir das mal nochmal mal anders. Oder wie viel Zeit brauchst du dafür? 5 Minuten? Wer noch drin?
5 Minuten.
Du hast
Boah,
ja,
nee, ich
ne,
weiß
ist
nicht.
zu groß jetzt, ne?
Kannst du mal eine Frage stellen, aber.
Probieren wir es mal. Genau, wir waren jetzt ja viel beim Körper. Und jetzt warst du aber auch in letzter Zeit, hat sich ein ganz neuer Bereich erschlossen, Thema Ernährung, Blutwerte, Heilpraktiker, weil du hattest auch selber was im Hals, was nicht so weggegangen ist. Was ist dir da noch aufgegangen, wenn du sagst, du willst auch Zusammenhänge vom Körper verstehen? Was ist da dazugekommen?
Also ich hatte quasi, man kann es selten sagen, Wasser, aber eine chronische Reizung von den Atemwegen, ständig Halsweh, Atembeschwerden und so weiter. Brauche ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, aber auch da hatte ich auch keine riesige Selbstwirksamkeit am Anfang, weil ich dachte, okay, ich bin krank, ich gehe zum Arzt. Der Arzt ist der Mann, der mir hilft und nicht selber so Pech gehabt. So. Natürlich habe ich gedacht, ja, ich mache eigentlich viel für meine Gesundheit, warum bin ich jetzt krank? Okay, dann gehe ich halt zum Arzt und dann. Aber dann habe ich auch gemerkt, kann mir nicht richtig helfen. Okay, dann gehe ich zum nächsten Arzt, kann mir nicht richtig helfen. Dann gehe ich zum nächsten Arzt, kann mir nicht richtig helfen. Und dann ging es ja los, dass ich dann auch da entwickelt habe, mich in dieses Thema selber reinzufinden, was kann ich selber machen. Habe dann auch eine Heilpraktikerin gefunden, die mir da halt dann auch geholfen hat. So. Und das ist ja auch nochmal schön, die dann das Problem auch erkannt und verstanden hat. Aber selber konnte ich dann sehr viel machen. Und was eigentlich mit der Schlüssel war, jetzt von der Ernährung, jetzt erstmal Ernährung gesehen, war ein bisschen so zu ernähren, wie vielleicht die Leute vor 100, 200 Jahren. So. Also, was konkret bedeutet, halt weniger Zusatzstoffe und so ein Kram halt. Mehr einfach naturbelassene, unverarbeitete Lebensmittel. So, eigentlich Basics. So,
Aber wie
aber.
bist du auf die Ernährung über ein Halsthema gekommen? Vielleicht da gerade noch. Du sagst, du hast Halsschmerzen, kein Arzt konnte dir helfen, jetzt ernährst du dich besser. Wie kommt das?
Spannend. Da kann man aus verschiedenen Ecken gehen, weil Ernährung beeinflusst auch wieder alles. Man kann vielleicht auch so sehen, dass wir viele kleinere Entzündungen auch im Körper haben. Und allein diese Entzündungsreaktionen können den Körper generell schon mal in Stress versetzen oder können auch im Blut ein bisschen Probleme hervorrufen. Ich will jetzt bei mir nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen, dafür reicht jetzt die Zeit nicht. Aber wir hatten auch im Blut ein paar Sachen gesehen, die dann nicht so gut waren, dass da auch teilweise Sachen drin waren, Schwermetalle und so weiter, die da nicht hingehören. Sachen, die man halt eben aufnimmt durch Umweltfaktoren. Keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel am Bau arbeitet oder so, die ständige Luft zum Beispiel, oder aber halt auch durch die Ernährung, wenn man viele verarbeitete Sachen isst oder auch dann. Ich jetzt so ein Thunfisch aus der Dose ist bekannt, dass da relativ viel Quecksilber drin ist oder sowas. Und wenn man halt auf solche Sachen dann achtet und dann schaut, dass man eher vielleicht, wenn es wirklich Bio ist, ja, so mal die Bio-Sachen greift und verarbeitete Sachen bleibt, dann ist man insgesamt halt so ein bisschen cleaner, auch vom Blut her. Daher war das ein Ansatz. Jetzt der andere Ansatz, der dann wirklich bei meiner Problematik dann auch direkt geholfen hat, das waren halt dann auch spezielle Supplements, die dann aber auch nicht, wie gesagt, keine Medikamente waren, sondern Supplements, das heißt ohne Nebenwirkungen, auch aus der Natur. Was dann auch so ein Learning war, die Kraft der Natur. Hört sich immer so spirituell an, aber ist ja de facto eigentlich, also vor, wenn ich das vor 100 Jahren gesagt hätte, wäre es auch nicht spirituell gewesen, die zu nutzen. Das war dann durch verschiedene Mittel.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel hatte ich ein bisschen Ja, ich will da jetzt nicht so allgemeine Empfehlungen geben, aber ich hatte zum Beispiel Natokinase genommen, das ist aus der Sojabohne was, ein Extrakt, was dann für mich in meinem Fall im Blut geholfen hat. Genau, und so generell habe ich dann nochmal Atemübungen an der freien Luft gemacht, weil ich hatte zu wenig Sauerstoff auch im Blut. Meine Zellen waren nicht so, alle, mein Blut war nicht so mit Sauerstoff angereichert, was dann auch mal ein Grund für Atemprobleme war. Atemübungen in der Natur gemacht, mehr im Wald gewesen, solche Geschichten, die einfach helfen. Zu diesem Waldthema gibt es auch ganz viele Studien tatsächlich. Ja, das, also es war so ein bisschen mehr so back to the roots im Sinne von 100 Jahre zurückgehen und mal diesen ganzen neuen Kram, der jetzt in den Läden steht und auch was sich in der Medizin entwickelt hat, mal so ein bisschen beiseite schieben und mal so machen, wie es vielleicht früher war. Das hat jetzt in meinem Fall ganz gut geholfen, da fahre ich aktuell sehr, sehr gut mit.
Und neben deinem persönlichen Leben, kannst du das irgendwie in deine derzeitige oder auch zukünftige therapeutische Arbeit dann mit einbinden? Dieses, kann das helfen, dass wenn jemand mit einem Schmerz jetzt irgendwas kommt und der kommt jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr zu dir und ihr kriegt es nicht weg, dass dann dieses, hey, was ist mit Ernährung, was ist mit...
Ja, das ist dann auch wieder spannend. Auf jeden Fall kann ich, aber auch nur zu einem gewissen Punkt. Ich denke, man sollte auch seine Kompetenzen kennen. Und meine Kernkompetenz, die ich weiterentwickeln möchte, ist halt wirklich dieses Arbeiten am Bewegungssystem. Und das Ernährung ist dann so, kann ich ein paar Oberflächefragen stellen, auch wenn ich mich da jetzt viel beschäftigt habe, aber da bin ich schon nicht ansatzweise so weit wie jetzt eine Ernährungsberaterin oder Ernährungsberater oder
Aber
sowas.
dadurch, dass du es selber
Ja,
hattest, hat
ja.
sich dir der Horizont eröffnet,
Genau. Zum
dass.
Beispiel ein Kollege so, der hat Knieschmerzen, da war der im MRT, dann hat man gesehen, ja, okay, am Knorpel ist was. Und da war dann auch die Empfehlung, und hat man auch gesehen, dass irgendwie so eine Wassereinlagerung am Knochen. Und dann war dann auch die Empfehlung zuerst mal ja irgendwie eine Operation, eine Anbohrung oder so, dass das eine Knorpelgewebe nochmal nachkommt. Da war dann aber auch mein Rat einfach so, also es gibt, also dass der Knorpelschaden ist von heute auf morgen passiert, das ist ein sehr langsames Gewebe, warum ist jetzt gerade der Schmerz gekommen? Das ist ja dann ja eine spannende Frage. So. Und dann war meine Theorie eher, dass da eine Entzündung ist, deswegen auch die Wassereinlagerung. Das hat auch der Pädiatre gesagt, dass da eine Entzündung ist, die das Problem macht und nicht der Knorpelschaden an sich. Und Entzündungen ist dann auch nochmal ein Thema, ein Riesenthema, wo du dann auch viel mit Ernährung
Nährstoffen,
und so weiter arbeiten kannst. Da bist du relativ schnell da. Ob du dann irgendwie vielleicht auch mal ein Supplement nimmst für Entzündungshemmung auf natürlicher Basis oder Kollagen oder generell dich so ernährst, Omega-3-Verhältnisse, da gibt es dann ja ganz viele Themen, wo ich mich dann oberflächlich mit auskenne, wo ich dann Freunden so Tipps geben kann und vielleicht auch in der Therapie anreißen kann. Also das spielt schon alles miteinander. Aber da muss ich auch versuchen, mich da. Also mein Eigeninteresse ist da, aber das ist nicht meine Kompetenz. Das andere ist groß genug und kompliziert genug, als dass ich mich jetzt noch mit anderen Sachen beschäftigen
Da
könnte.
gibt es ja die Podcast-Folge mit Jana. Dazu
Genau.
haben wir hier gemacht. Genau. Ja, aber ich finde es immer gut und wichtig und ist ja quasi auch eine Kompetenz von dir, einen großen Blick zu haben, ne?
Ja, man
Und
sollte
auch
wissen, was es
den,
alles so gibt,
genau,
woran es
dass
noch liegen
man sagen
könnte.
kann, hey, ich nicht allein bin hier der König und ich helfe dir, sondern es gibt auch noch das und das und das und das hat auch was damit zu tun. Und ich finde, das allein macht manchmal auch schon einen Riesenunterschied und ist sehr wichtig. Gut, dann schließen wir jetzt so langsam zu den drei Tipps to go. Dann Moritz, wir sind
Warte,
jetzt
warte,
am.
ich muss überlegen.
Das geht spontan. Wir sind hier am Ende und es geht jetzt darum, nochmal drei Tipps to go. Also wirklich nur kurz, ein, zwei Sätze, Thema. Wir haben jetzt über Schmerzen geredet, über Selbstwirksamkeit, über das Nervensystem. Was ist jetzt für jemanden wichtig aus dieser Folge für sein, nennen wir es mal, glückliches Leben mitzunehmen? Was sind Erkenntnisse, die er vielleicht direkt in seinem Alltag auch anwenden kann, hinterfragen kann?
Ja, gute Frage. Was jetzt ganz oberflächlich ist, was die Leute wahrscheinlich auch schon vor dem Podcast gewusst haben, aber was jetzt hoffentlich nochmal rauskam, ist, wie wichtig Bewegung ist. Dann jetzt nochmal mit dem Hintergedanken mit dem Nervensystem. Also Einfach jeden Tag, jeden Morgen, jedes Gelenk am besten mal durchbewegen. Dann bekommt das Nervensystem Informationen und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man da jetzt an dem Tag mal keinen Huddel kriegt, weil dann das alles nochmal ein bisschen aufgefrischt ist. Also das wäre auf jeden Fall mal der erste und vielleicht auch der wichtigste Tipp.
Ja.
Ein zweiter Tipp vielleicht, wenn ihr einen Schmerz habt, wenn ihr ein Problem habt, euch damit nicht verrückt zu machen, das ist völlig normal, das ist auch zuerst mal nichts Schlimmes. Ich habe mal einen coolen Satz gehört, Schmerz ist die Bitte nach Veränderung. Den finde ich eigentlich ganz schön.
Schön.
Und das ist einfach nur ein Zeichen vom Nervensystem, okay, ich sollte jetzt mal vielleicht irgendwie was anders machen oder und das ist erstmal jetzt nichts Gravierendes. So kriegt man auch immer nochmal in den Griff. Und ja, drittes Learning, kann ich vielleicht was irgendwas Abstrakteres machen. Der Körper ist genialer, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und was vielleicht damit zusammenhängt, er kriegt sich selber immer noch mal organisiert. Also die Selbstorganisation im Körper ist wahnsinnig und man kann dem großes Vertrauen schenken in fast allen Bereichen. So.
Was ein Finale. Und das spontan. Saugut, nehme ich genauso mit, die drei Tipps. Das war's. Wow, wir haben echt über alles geredet, was wir reden wollten. Oder fehlt dir noch was?
Ja, es fehlt mit Sicherheit noch Sachen. Ich
Ja.
hoffe, dass es jetzt nicht zu wirrwarr war, weil ich bin mir manchmal selber mit meinen Gedanken noch nicht ganz klar. Aber ich denke schon, dass vielleicht das eine oder andere jetzt mitgenommen werden konnte.
Sehr gut, mega. Danke, Mauritz. Danke
Gerne.
fürs Teilen deiner Expertise. Weiter so.
Ja, ich versuch's.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Miss
Ciao.
mit Move, Madeleine und Moritz.